Wir hören den Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 20. Dort sagt Jesus: Das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er sich mit den Arbeitern auf einen Denar als Tageslohn geeinigt hatte, schickte er sie in seinen Weinberg. Und er ging um die dritte Stunde hinaus und sah andere auf dem Markt und untätig herumstehen und sagte zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg, ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Wieder ging er hinaus um die sechste und um die neunte Stunde und machte es genauso. Um die elfte Stunde aber ging er hinaus und fand andere untätig herumstehen und sagte zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie sagten zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er sagte zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sagte der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und gib ihnen den Lohn. Und fang bei den Letzten an, bis zu den Ersten. Da kamen die, die um die elfte Stunde eingestellt worden waren, und jeder bekam einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr bekommen. Und sie bekamen auch jeder einen Denar. Und als sie den bekamen, murrten sie gegen den Hausherrn und sagten: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet. Und du hast sie uns gleich gemacht, die wir des Tages Last und die Hitze ertragen haben. Er antwortete einem von ihnen: Mein Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden um einen Denar? Nimm, was dir gehört und geh. Ich will aber diesem Letzten genauso viel geben wie dir. Oder ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Eigentum zu tun, was ich will? Ist dein Auge neidisch, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, was wir von diesem Grundbesitzer gehört haben, ist das nun kapitalistische Willkürherrschaft oder kommunistische Gleichmacherei? Oder nichts von beidem? Geht es vielleicht um etwas ganz anderes? Dieses merkwürdige Verhalten des Unternehmers, ist es zum Ärgern oder zum Freuen? Ist es eine Enttäuschung oder eine Überraschung? Auf jeden Fall ist es eine Enttäuschung im ganz wörtlichen Sinne. Enttäuschung. Jesus möchte, dass eine Täuschung aufhört. Der Unternehmer der Weinkälterei Guter Tropfen, Herr Gütegruß, geht früh um 6 Uhr auf den Arbeitsmarkt. Das war damals keine abstrakte Größe, sondern tatsächlich der Marktplatz. Und da standen sie, die Arbeitssuchenden. Er handelt mit ihnen einen Arbeitsvertrag aus, befristet auf einen Tag. Das war damals durchaus üblich. Und die Tarifverhandlungen führen zu einem übereinstimmenden Ergebnis, ein Denar als Entgelt. Das war damals der übliche Tageslohn, von dem ein Arbeiter seine Familie einigermaßen ernähren konnte. Wenn wir das zugrunde legen, dann könnte man heute sagen, etwa 50 Euro, so pro Tag. Nachdem das alles klar ist, geht das angeheuerte Team in den Weinberg und beginnt mit der Ernte. Die Arbeitszeit betrug damals 12 Stunden, es ging früh um 6 los, bis abends um 6, eine halbe Stunde Mittagspause war gewerkschaftlich zugesichert. Gegen 9 Uhr geht der Unternehmer nochmal auf den Arbeitsmarkt. Da stehen inzwischen wieder Tagelöhner, die bisher vielleicht an anderen Stellen nichts gefunden hatten. Er stellt sie ein, verhandelt aber nicht mehr. Keine Tarifzusage, außer der, ich werde euch geben, was gerecht ist, was fair ist, angemessen. Genauso macht es Herr Gütegroß von der Weinkälterei Guter Tropfen mittags um 12 Uhr und nachmittags 15 Uhr noch einmal. Und nun der Gipfel um 17 Uhr, also eine Stunde vor Feierabend, geht er tatsächlich noch einmal auf Arbeitersuche. Warum? Keine Ahnung. Wirtschaftlich kann sich das nicht lohnen. Ob er einfach Mitleid hat? Jedenfalls spricht er sie an. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig rum? Antwort, niemand hat uns eingestellt, wer weiß, wo die waren. Geht auch ihr in meinen Weinberg. Eine Stunde später, es läutet, Ende der Schicht, zumindest für die Arbeiter. Der Lohnbuchhalter hat noch zu tun. Rufe die Arbeiter zusammen und zahl den Lohn aus. Und fang dabei bei den Letzten an, bis du bei den Ersten angekommen bist. Und die, die sich gerade eine Stunde warm gearbeitet hatten, die bekommen ihren 50-Euro-Schein. Wie werden die sich gefühlt haben? Ich denke mal, sie strahlten aus allen Augen und Knopflöchern. So leicht haben sie noch nie einen halben Hunderter bekommen. Chef scheint heute einen guten Tag zu haben. Vielleicht blickt er auch nicht richtig durch oder hat einen Sonnenstich bekommen. Also sowas macht ja keiner. Eine Stunde vor Feierabend Leute noch einstellen und dann 50 Euro geben oder Tageslohn schnell einstecken und weg damit. Dann kommen die dran von 15 Uhr von 12 Uhr, von 9 Uhr. Zuletzt die von früh um 6, die Ersten, verschwitzt und fertig. Sie hatten schon große Augen, als sie vom Ende der Schlange aus gesehen haben, was die Letzten da vorne bekommen. Klar sind sie jetzt voller Erwartung, bekommen wir vielleicht 100 Euro oder 200? Nein, 50. Und aus großen Augen wurden Schlangenaugen, klein, bissig, böse. Wenn Blicke töten könnten, einige werden jetzt umgefallen. Sie haben tatsächlich einen bösen Blick drauf, ein böses oder schlechtes oder übles Auge, sagt der Urtext. Und so drückte man damals aus, wenn jemand neidisch war. Woher kommt der Neid? Vom Vergleichen mit anderen. Und wer sich mit anderen vergleicht, der wird meistens entweder neidisch oder verzagt oder stolz und hochmütig. Aber all das sind zerstörerische Haltungen, die uns selbst und unser Miteinander kaputt machen. Das sind Haltungen, für die im Reich Gottes jedenfalls kein Platz ist. Und um das Reich Gottes geht es hier, nicht um das Reich der Marktwirtschaft oder irgend sowas. Das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der ausging, Arbeiter einzustellen in seinen Weinberg, beginnt es. Und der Hausherr, der Chef der Reichsweinkälterei Guter Tropfen, das ist ein Bild für Gott. Und der ist souverän und gerecht und gut. Und mit dieser Souveränität und Güte und Gerechtigkeit Gottes kommen viele nicht zurecht. Diese Letzten machst du uns gleich, beschweren sich die Ersten. Wir müssen das ja immer einteilen. Das sind die Ersten, das sind die Letzten. Das sind die da oben, das sind die da unten. Das sind die Bevorzugten und das sind die Benachteiligten. Wir wissen immer genau, wer wer ist. Wir haben da schließlich unsere festen Maßstäbe und gehen dabei selbstverständlich von uns aus. Das ist der Maßstab. Und Jesus sagt die ganze Zeit, Irrtum, Leute, Irrtum. Euer Vergleichen ist ein Irrweg. Und eure Maßstäbe beruhen auf Fehleinschätzungen. Bei Gott, also unter seiner Herrschaft, wenn er zum Zuge kommt, ist das ganz anders. Da zählt ganz anderes. Da gelten ganz andere Maßstäbe. Eure Einbildungen vermitteln euch ein völlig falsches Bild. Man sollte ja die Bibel im Zusammenhang lesen. Also was geht unserem Gleichnis eigentlich voraus im Matthäusevangelium? Da bringen sie Kinder zu Jesus. Und die Jünger wehren ab. Dieses kleine Gemüse, das wäre das Letzte, was Jesus jetzt noch brauchen kann. Fort mit euch, hat anderes zu tun. Aber Jesus lässt diese Letzten vor, lässt ihnen Vortritt. Und danach kommt dieser reiche Mann, der überall der Erste war. Nicht nur auf der Karriereleiter ganz oben angekommen, beim finanziellen Bereich, der Finanzwelt der Erste, auch in der Kirche, in der Frömmigkeit war er der Erste. Er hatte nämlich alle Gebote gehalten. Und er fragt Jesus nach dem Leben im Himmelreich. Und da rechnete er sich als Reicher vermutlich an den guten Platz, den ersten Platz im Reich Gottes aus, weil er ja so viel Gutes getan hatte und so viel gespendet hatte natürlich. Aber er scheitert gerade an seinem Reichtum. Und Jesus sagt dieses berühmte Sprichwort von dem Kamel, das nicht durchs Nadelöhr kommt. So schwer haben es die Reichen, ins Reich Gottes zu kommen. Und dann kommt Petrus, dieser ehemalige Fischer, und sagt, ach, wir haben doch alles aufgegeben für dich, Jesus. Und Jesus antwortet, ja. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Väter oder Mütter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein, denn, und dann kommt unser Gleichnis. Erste und Letzte. Überall haben wir sie. Und überall teilen wir sie so ein. Und meistens bleiben die Ersten die Ersten und die Letzten die Letzten. Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Und auch aus der Geschichte kennen wir das doch. Also, viele, die im Nationalsozialismus ganz oben waren, waren es in der Bundesrepublik und in der DDR gleich wieder. Ich hatte als Schüler bis zur 8. Klasse eine Direktorin, die war ganz dunkelrot, richtig eifrig. Und die Leute im Dorf erzählten, früher war sie dunkelbraun. Und als die Russen kamen, hängte sie als Erste die rote Fahne raus und schwamm wieder oben. Und die, die im Sozialismus und in der Stasi ganz oben waren, sind im Vereinigten Deutschland ganz schnell auch wieder oben gewesen. Jedenfalls ein ganzer Teil davon. Es gibt so Leute mit so einer Fettaugenmentalität, die zieht's immer nach oben, die schwimmen immer oben, egal was ist. Die kriegen das hin. Und dann gibt's auch die, die es schon früher zu nichts gebracht haben und die bringen es auch weiter zu nichts. Die bleiben immer unten, immer die Letzten. Ob rot oder braun oder schwarz oder grün, die Radfahrer, die nach oben buckeln und nach unten treten können, die sind immer vorne dran. Denen gehört die Zukunft, die sind die Ersten, immer. Und die, die geschickt mit krimineller Energie Millionen abschöpfen, die lässt man laufen. Und die Kleinen, die jeden Cent umdrehen müssen, den nimmt man auch das letzte bisschen noch weg. Die bleiben unten. Die Ersten bleiben die Ersten und die Letzten bleiben die Letzten. Stopp, sagt Jesus. Wo Gott regiert, geht's anders lang. Lass dich mal nicht von dem beeindrucken, was so im Moment zählt und Maßstab ist. Bei Gott ist es nämlich meistens umgekehrt. Deshalb kehr um und hör auf zu vergleichen. Keiner hat Grund, stolz zu sein. Und keiner hat Grund, verzagt zu sein. Beides hängt übrigens zusammen. Verzagtheit ist gekränkter Stolz. Verzagtheit und Stolz sehen die Wahrheit nicht, sehen Gottes Wahrheit nicht. Wer verzagt oder stolz ist, der sieht auf sich selbst. Und er sieht auf andere, entweder hoch zu anderen oder runter auf andere, herab auf andere. Aber er sieht nicht auf Gott. Unsere jetzigen Maßstäbe bedeuten gar nichts. Übrigens auch nicht unsere frommen Maßstäbe. Und viele Fromme, die bei uns im Rampenlicht stehen, die ständig in der Zeitung vorkommen, die sieht Gott vielleicht in einer finstersten Ecke stehen. Und viele, die keiner sieht, die keiner beachtet, auf denen jeder rumhackt, die ausgeschlossen werden oder sich so fühlen, die fertig gemacht werden und verfolgt, die sieht Gott vielleicht in einem strahlenden Licht. Viele Erste werden die Letzten sein. Und viele Letzte die Ersten, sagt Jesus. Leben unter der Herrschaft Gottes heißt, ich mache mich weder von mir selbst noch von der Meinung anderer abhängig, sondern ich bin ganz abhängig von Gott und von seiner Güte. Daraus lebe ich. Übrigens, dieser Unternehmer im Gleichnis, der ist gerecht. Der ist gerecht. Der hat dem Ersten genau das gegeben, was sie vereinbart haben. Und das war ein guter, voller, damals üblicher Tageslohn. Da war alles in Ordnung. Alles. Worüber sich die Ersten aufgeregt haben und womit sie nicht zurechtkamen, das war die Güte dieses Herrn. Ist dein Auge böse, weil ich gut bin? Fragt der Unternehmer im Gleichnis ganz wörtlich. Ist dein Auge böse, weil ich gut bin? Die Güte Gottes ist das eigentliche Schlüsselwort. Der Stolze scheitert an der Güte Gottes. Weil diese Güte Gottes Menschen, die weniger geleistet haben als er, genauso gilt. Ganz genauso. Und übrigens scheitert auch der Verzagte an der Güte Gottes. Er kann sie nämlich nicht annehmen. Wenn er das täte, die Güte Gottes annehmen, wäre er nicht mehr verzagt. Vergleiche dich also nicht mit anderen. Damit schadest du nur dir selber und den anderen. Und lass dich von oben oder unten, von Ersten und Letzten heute nicht so beirren. Vielleicht haben ja die Brocken, die immer nach unten sinken, bei Gott besonderes Gewicht. Und es könnte sein, dass die Fettaugen, die immer oben schwimmen, der Brennstoff für das letzte Feuer sind. Verlass dich immer auf Gottes Güte. Dann kommt dein Leben zur vollen Blüte. Viele Erste werden die Letzten sein und viele Letzte die Ersten. Du darfst dich und die anderen ganz getrost Gott überlassen. Wir beten. Danke, Vater, du bist gerecht und gut wie kein anderer. Und du bringst Dinge zurecht wie kein anderer. Wir bringen uns dir mit unserem Stolz und mit aller Verzagtheit. Leuchte du da hinein mit deinem Heiligen Geist. Mach uns so bewusst, wo wir im Dunkeln tappen. Lass uns Vergebung suchen und finden und heile du unser krankes, neidisches Selbst. Erbarme dich über die, die scheinbar ganz oben sind, und zeige ihnen ihren wahren Zustand und lass sie zur Umkehr finden. Erbarme dich über die, die ganz unten sind, dass sie aufschauen können und heil werden und die Stellung einnehmen, die du ihnen gegeben hast. Bitte rufe du Menschen, auch in den späten Stunden und Jahren ihres Lebens noch, rufe sie in deine Gemeinschaft und in die Mitarbeit in deinem Reich. Und mache du unsere Gemeinde zu einer heilenden Gemeinschaft, in der jeder angenommen ist, in der Menschen dir begegnen, deinem Wesen und dadurch heil werden. Wir bitten dich für unser Land mit all seinem Stolz, aber auch all seiner Resignation und Bitterkeit. Wir brauchen Erneuerung auf allen Gebieten und bitten dich, dass du sie schenkst, den Ersten und den Letzten, denen ganz oben und denen ganz unten. Wir bitten dich auch für dein Volk Israel. Heile du es von Stolz und auch von seinen Verwundungen. Lass es deinen Willen immer mehr erkennen und ausführen und in die Stellung hineinkommen, zu der du es berufen und erlöst hast. Amen.